Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Auf Christian Lindner entfielen 511 Ja-Stimmen. Er ist damit mit einem sehr überzeugenden Ergebnis zum Bundesvorsitzenden der Freien Demokraten gewählt worden.
Wieder gewählt mit 88% schlechte Landtagswahlergebnisse. Die könnten einem Christian Lindner überhaupt nichts anhaben und der Ärger über das Heizungsgesetz irgendwie auch nicht. Krawallige Töne gab es aber trotzdem beim Bundesparteitag der FDP am vergangenen Wochenende. Wir machen hier im Politik-Podcast heute ein bisschen Nachlese als Parteitagsteam. Mir gegenüber sitzt Gudula Geuter, unsere Rechtsexpertin hier im Hauptstadtstudio und FDP-Beobachterin. Hallo Gudula.
Hallo Ann-Kathrin.
Ich bin Ann-Kathrin Büsker, Energie- und Klimafrau hier im Hauptstadtstudio, hauptverantwortlich für die FDP. Moin, schön, dass ihr dabei seid.
Und meine Damen und Herren, so etwas laut zu sagen, ich meine, wir sind ja alle unterwegs, auch im Netz.
Und wir als Politik-Podcast sind demnächst sogar in der analogen Welt unterwegs, auf Tour. Dazu verrate ich am Ende dieses Podcasts noch ein paar Infos. Also wer interessiert ist, entweder komplett durchhören oder bis zum Ende vorspulen.
Ihr seid es wert. Wir haben nämlich noch viel vor und ich mit euch.
So hat es Christian Lindner in seiner Rede auf dem Bundesparteitag gesagt. Anderthalb Stunden hat er da geredet. Gudula, wie hast du seine anderthalb Stunden Text wahrgenommen?
Das war eine echte Christian-Lindner-Rede. Die war frei gehalten, rhetorisch klar. Sie war gleichzeitig wenig überraschend, war ziemlich konventionell und ehrlich gesagt, ich fand einigermaßen langweilig. Du hast eben das Wort krawallig schon verwendet. Das stimmte für kleine Teile des Parteitages nach meinem Eindruck. Es stimmte ganz bestimmt nicht für diese Rede. Man muss ja bedenken, wenn man sich die Ampelkoalition anschaut, dass es nur eine Partei gibt, wo der Parteivorsitzende auch Minister ist und wo überhaupt die Minister in der Partei herausgehobene Ämter haben. Und das hat sich in dieser Rede einfach niedergeschlagen. Er konnte nicht gegen die Ampel aufbegehren, was, glaube ich, vielen wohlgetan hätte auf diesem Parteitag, vielen Delegierten, und wollte das auch nicht, weil er damit nur sich selbst beschädigen könnte. Und der Parteitag ist ihm darin auch gefolgt. Es gab keine großartigen Jubelstürme während der Rede. Es gab nicht so viel Aufmerksamkeit, wie ich das von anderen Christian Lindner-Reden auf Parteitagen kenne. Aber man ist ihm brav gefolgt und fand das in Ordnung, weil alle die Situation kannten.
Brav gefolgt finde ich ein gutes Stichwort. Das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt so zwingend bei der FDP, so die ja durchaus eine streitbare Partei ist. Aber wenn es um ihren Vorsitzenden geht, dann folgen sie eben doch immer irgendwie brav und hören ihm auch zu. Ich muss sagen, das war eine der langweiligsten Reden, die ich bisher von Christian Lindner gehört habe. Ich gehe seit 2017 auf FDP-Parteitage. Und eigentlich ist Christian Lindner ja ein richtig guter Rhetoriker. Der ist ja ein politisches Talent. Deshalb hat er es auch so weit gebracht. Der mag es auch, die Stimmung aus der Halle irgendwie aufzunehmen und aufzugreifen, damit zu spielen. Der vermag es auch, Geschichten zu erzählen in seinen Reden, Pointen zu setzen. Und ich finde, diese Rede war so eine Aneinanderreihung von allem, was irgendwie wichtig ist. So den Punkt machen, noch den Punkt machen, noch den Punkt machen. Und das war irgendwie im Zusammenspiel eher so lala.
Und damit eben auch eine Aneinanderreihung von vielen, was bekannt ist. Mhm. Es kamen die Versatzstücke von ganz wesentlichen liberalen Grundüberzeugungen vor. Also zum Beispiel, als es ums Kindergeld ging, kommt natürlich zuerst, dass die liberale Grundhaltung ist, die ganz tief verwurzelt ist, dass Aufstieg unabhängig von der Herkunft möglich sein muss und so weiter. Also jedes Thema wurde mit dem, was man kennt, liberal angetextet. Mhm. Aber das, was aktuell gefragt gewesen wäre, zumindest aus der Sicht vieler Delegierter, war mein Eindruck, das wäre eben eine streitige Auseinandersetzung mit der aktuellen Politik gewesen. Das konnte nicht richtig funktionieren. Das, was er zum Teil versucht hat, ist eine streitige Auseinandersetzung mit der Union. Mhm. Zum Beispiel mit dem Vorwurf, die hätte in Niedrigzinszeiten Ausgaben angehäuft, die jetzt noch fortwirkten. Es war zum Teil auch eine Auseinandersetzung mit den Grünen. An zwei kleinen Stellen habe ich es jetzt in Erinnerung. Das eine war die Umverteilungsfantasien, als es um die Steuer für Dienstwagen ging oder eben Nichtsteuer. Und das andere war der Punkt der Lebensentwürfe, an dem das doch ziemlich deutlich, ohne die Grünen zu nennen, nach meinem Eindruck gegen die Grünen ging.
Ich glaube, da können wir einmal kurz reinhören. Ralf, unser Techniker, spielst du bitte mal den O-Ton zum Thüringer Wald ein?
Das Leben mit Verbrennungsmotor im Thüringer Wald ist nicht besser oder schlechter als das Leben mit Lastenrad im Prenzlauer Berg. Es sind schlicht freie Lebensentscheidungen, die beiderseits Respekt verdienen.
Und da ist natürlich irgendwie das Lastenrad so die Chiffre für einen eher grünen, städtisch orientierten Lebensentwurf. Auf der anderen Seite der Thüringer Wald die Chiffre für den ländlichen Raum, den die FDP ja immer wieder in den Blick nimmt. Gerade beim Thema Mobilität, wo sie sagt, der darf nicht abgehängt werden. Ich fand das interessant, weil Lindner ja keine Personen auch aus der Grünen Partei direkt irgendwie angegriffen hat. Überhaupt keine Namen genannt. Auch die Grüne Partei als solche herzlich wenig angesprochen hat, aber eben mit so Chiffren wie dem Lastenrad doch gezeigt hat, so, ich möchte mich schon von da abgrenzen.
Ja, und das war auch eindeutig und das, ehrlich gesagt, muss auch sein bei der FDP. Das ist auch FDP-Folklore, dass selbst da, wo man eigentlich, ich komme ja aus dem Bereich mit der Rechts- und Innenpolitik, wo die gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Mhm. Und trotzdem ist es selbst in diesen Bereichen zumindest lange Zeit so gewesen und teilweise immer noch so, dass man so sehr aus einer unterschiedlichen Denkkultur kommt, dass diese Abgrenzung einfach zur Parteitagsfolklore gehört.
Ja, und früher auf Parteitagen hat Lindner die Grünen auch wirklich immer frontal angegriffen. Das war sein Lieblings-Hau-drauf-Moment, wenn er denen irgendwie einen mitgeben konnte. Und im Verlauf des Parteitags hat man das bei den Delegierten ja teilweise auch gesehen. Wir sprechen gleich auch noch über das Thema Heizung, was dann ja eine große Rolle gespielt hat. Da ist das hochgekocht. Beim Thema Kindergrundsicherung ist das in Form von Namen hochgekocht, von denen sich abgegrenzt wurde. Auch bei der Außenpolitik, das fand ich schon bemerkenswert, dass da tatsächlich aus dem der Delegierten heraus schon offensichtlich dieses Bedürfnis auch da ist, wirklich auf Ministerinnen und Minister aus der Grünen Partei zu zeigen. Aus der SPD kaum, der Name Geiwitz fiel ein paar Mal, aber sonst habe ich, die jungen Liberalen, die haben sich, glaube ich, irgendwann mal auch von Lauterbach abgegrenzt in Gesundheitsfragen. Also das waren die einzigen SPD-Ministerinnen und Minister, die da genannt wurden. Ansonsten Grüne, Grüne, Grüne.
Und dieser Streitpunkt Heizungsgesetz, das ist ja das aktuelle Thema. Wir kommen ja sicherlich gleich auch noch mal vertieft dazu. Aber nur um jetzt erstmal noch die Christian Lindner Rede da einzuordnen. Das fand ich eben paradigmatisch für diese Rede auch, dass er gesagt hat, der Entwurf ist nicht das, was vom Bundestag beschlossen werden sollte. Aber sinngemäß für die Klimaziele, damit wir 2045 dahin kommen, müssen wir auch an die Gebäude ran. Das heißt, sehr freundlich, sehr abwägend und eben da sprach der zweite Vizekanzler und da sprach der Finanzminister und das Mitglied dieser Koalition.
Was ich tatsächlich so interessant finde, und ich habe es am Anfang dieses Podcasts kurz angetextet, ist ja, dass offenbar in den Reihen der Delegierten kein Bedürfnis da war, den Vorsitzenden der Partei in irgendeiner Form dafür verantwortlich zu machen, dass es zuletzt in den Ländern nicht richtig gut aussah. Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Regierungsbeteiligungen verloren, im Saarland nicht wieder eingezogen in den Landtag, man war vorher aber auch nicht drin, aber auch da eben die 5%-Hürde nicht geschafft, in Niedersachsen aus dem Landtag rausgeflogen und auch in Berlin zuletzt bei den Abgeordnetenhauswahlen rausgeflogen. Also in den Ländern steht die Partei gerade richtig doof da. Dieses Jahr 3 Landtagswahlkämpfe mit Bremen, Hessen und Bayern. Und ich habe bei Gesprächen mit Leuten von der Basis schon wahrgenommen, eigentlich ist da eine große Unsicherheit und eine Unzufriedenheit. Aber bei dem Parteitag habe ich sie nicht gesehen, auch in der Aussprache nicht. Es ist niemand aufgestanden und hat Christian Lindner irgendwie kritisiert, hat die Parteiführung großartig kritisiert. Und das ist irgendwie das finde ich widersprüchlich.
Ja, weiß ich nicht. Also die Unsicherheit fand ich schon spürbar. Die Unsicherheit ist ja der Grund dafür, warum die FDP in den vergangenen Wochen so sehr sich bemüht hat, ihr Profil zu schärfen, um das auch reinzutragen in diesen Parteitag. Die Unsicherheit ist der Grund dafür, dass man nicht gegen Christian Lindner rebelliert. Ich würde es eher so rumdrehen. Also ich habe es auch so wahrgenommen, dass das ihm nicht zur Last gelegt wird. Ich fand auch beachtlich, dass er das nicht frontal angegangen ist, sondern gar nicht angegangen ist, wenn ich das nicht verpasst habe. Aber er ist einfach die Figur, die die Partei aus der außerparlamentarischen Opposition gebracht hat. Er ist derjenige, der sie in diese Regierung gebracht hat. Und den will man einfach nicht beschädigen. Aber ich glaube schon, dass das Gebaren in den Ländern oder eben die Nichterfolge in den Ländern ganz prägend waren für diesen Parteitag.
Und ich meine, das ist ja auch etwas, was die FDP gelernt hat aus Zeiten, wo man deutlich schlechter miteinander umgegangen ist. Dass die Regierungszeit 2009 bis 2013 wird von vielen beispielhaft dafür genannt, wo man parteiintern eben nicht gut miteinander umgegangen ist, wo man sich häufig namentlich kritisiert hat, sich gegenseitig klein gemacht hat. Und genau das will die FDP einfach jetzt nicht mehr machen. Ich glaube, Wolfgang Kubicki war es auch, der das in seiner Rede betont hat. Also man will zusammenstehen. Und da sehe ich schon jetzt auch durchaus ein Spannungsverhältnis, weil es gibt ja Unzufriedenheit innerhalb der Partei, große Unzufriedenheit. Aber sie haben irgendwie noch keinen Mechanismus gefunden, diese Unzufriedenheit tatsächlich irgendwie zu artikulieren. Dafür einen Raum zu finden, um das untereinander zu verhandeln.
Ja, und so wie das damals war ich für die FDP zuständig. Mhm. Und da war auf der einen Seite sozusagen noch das alte Freiburg, die alte Freiburger FDP, zum Beispiel mit Sabine Leuthauser-Schneuernberger. Auf der anderen Seite das sehr, sehr wirtschaftsliberal geprägte von Guido Westerwelle. Und das wurde nicht ganz offen ausgefochten, aber das war von außen jedem klar, dass das nicht gut zusammenpasste. Das sind jetzt, glaube ich, ein bisschen andere Verläufe. Ich weiß nicht, ob wir dazu schon kommen wollen.
Ja,
das hat sich, ja auch niedergeschlagen in den Wahlen. Mhm. Wir hatten genannt die 88% für Christian Lindner, aber es hat sich niedergeschlagen in den anderen Wahlen, die gleichzeitig stattgefunden haben.
Genau, das komplette Personaltableau der Partei wurde ja neu gewählt mit einer Veränderung auf den Vizeposten. Vielleicht kurz aufgedröselt, es gibt einen Bundesvorsitzenden und dann gibt es drei StellvertreterInnen, die jeweils in separaten Wahlgängen gewählt werden. Nicola Beer ist nicht mehr angetreten, weil die zur Europäischen Investitionsbank gehen will. Für sie ist angetreten als Ersatz Bettina Stark-Watzinger. Die Forschungsministerin hat ein richtig gutes das Wahlergebnis auch bekommen, 86%.
88? Auf jeden Fall hohe
80er. 86 okay. Waren es tatsächlich. Die ist super beliebt innerhalb der Partei. Und dann die anderen beiden Stellvertreter, Wolfgang Kubicki und Johannes Vogel, sind wieder angetreten, wiedergewählt worden und haben beide einstecken müssen, haben beide weniger Prozent bekommen als vorher. Und man kann es schon so sehen, du hast gerade eben diese alte Zeit angesprochen mit den Flügel darf man es nicht nennen, dann kriegt man von parteiinternen Leuten direkt wieder auf die Finger gehauen, es gäbe innerhalb der FDP keine Flügel, aber ich nenne sie jetzt mal Strömungen, eine doch eher konservativ orientierte Strömung innerhalb der FDP, denen die Wirtschaftsaspekte ganz besonders wichtig sind und dann gibt es die, wie nenne ich sie jetzt, ohne nicht in ein Fettnäpfchen zu treten.
Es gibt Leute in der FDP, die sie progressiv nennen.
Progressiv nennen sie sich alle. Wenn du Jirsarei dazu fragst, sagt er, die Partei ist super progressiv. Naja, es gibt diejenigen, die auch etwas weniger mit der Ampelkoalition fremdeln und gerade diese gesellschaftspolitischen Themen in den Fokus nehmen. Ich glaube, wenn man es so beschreibt, dann tut man niemandem Unrecht. Und innerhalb der Vizeriege wird Wolfgang Kubicki eben eher als Person wahrgenommen, die für Variante A steht, auch für einen eher ampelkritischen Kurs und Johannes Vogel eher für die Variante B, der progressive, ampelorientierte Kurs. Dass jetzt beide irgendwie ein bisschen weniger Stimmen bekommen haben, bringt einige Beobachterinnen und Beobachter dazu, darin etwas zu lesen.
Ja, und das könnte eben auch sein, dass es das Bedürfnis zu dieser Lagerzuordnung in die eine oder andere Seite gibt, aber eben nicht zu beiden. Mhm. Das heißt, dass Leute mehr das eine oder mehr das andere wollen und deswegen dann nur einmal 71, einmal 72% zustande kamen. Kubicki hat noch mehr verloren.
Deutlich
mehr als Vogel. Und da denke ich, das ist auch nicht wirklich eine Überraschung nach Äußerungen wie dem Vergleich Habecks mit Putin und anderen solchen Äußerungen, die teilweise auch bei manchen, jetzt dieser nicht, aber andere krasse Äußerungen kommen ja auch bei manchen als polarisierend im Sinne von belebend gut an. Mhm. Aber das gab eben ein paar Sachen in letzter Zeit, wo es dann doch wohl vielen zu viel war.
Wobei seine Rede auf dem Parteitag dann wirklich ziemlich zahm war und er auch auf die Wahrnehmung der Partei angespielt hat, dass die ein Problem wäre, nicht die Ampelkoalition als solche.
Das fand ich im Übrigen interessant. Das war eine ganz ungewöhnliche Kubicki-Rede.
Oh ja.
Sehr zahm mit Schelte für die Union auch wieder. Mit eigentlich einem sich hinter die Ampel stellen. Mhm. Also das war beachtlich und das, wer weiß, wie das Ergebnis sonst ausgefallen
ist. Und falls sich jetzt Hörerinnen und Hörer ärgern, boah, wieso machen die denn jetzt so eine Ergebnisexegese? Das ist ja irgendwie total blöd. Ja, wir würden auch lieber über eine inhaltliche, kritische Auseinandersetzung diskutieren, aber die gab es halt auf diesem Parteitag in dieser Form nicht. Nur bei einem Punkt, da ist es dann tatsächlich ein bisschen in Anführungsstrichen eskaliert. Und da, finde ich, sah man das Bedürfnis nach der Abgrenzung zu den Koalitionspartnern dann doch noch mal ganz enorm. Und da sind wir bei der Heizungsdebatte.
Genau, wo ich ja eben schon angetextet hatte, wie wenig kontrovers Christian Lindner das verpackt hat. Und das ging der Partei insgesamt nicht weit genug und das war aber auch eingepreist.
Genau, es gab einen Dringlichkeitsantrag aus den Reihen der Delegierten, 80 UnterstützerInnen, darunter auch viele aus der Bundestagsfraktion. Eingebracht hat diesen Dringlichkeitsantrag Frank Schäffler aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Und man muss vielleicht ein bisschen zum Prozedere dieser FDP-Parteitage erklären, dass die Delegierten die Reihenfolge der Anträge, über die sie beraten, selbst festlegen. Das ist das sogenannte Alex-Müller-Verfahren. Das steht dann am Anfang einer solchen Antragsberatung. Da kann man dann entsprechend Stimmen vergeben für die Anträge, die einem am wichtigsten sind. Und dieser Dringlichkeitsantrag wurde auf Platz 1 gewotet.
Mit großem Abstand.
Es war allen total wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Ich finde, man hat das auch gemerkt, wenn man sich mit Delegierten unterhalten hatte, haben einem alle irgendwie von persönlichen Begegnungen auch erzählt, wo Menschen auf sie zugekommen seien und genau über dieses Gesetz geklagt hätten, sich beklagt hätten. Der Antrag selbst, im Grunde der Auftrag an die Bundestagsfraktion, an dem Gesetz nochmal was zu machen. Ich muss sagen, inhaltlich jetzt gar nicht so scharf formuliert und gar nicht mit so klaren Aussagen, was geändert werden muss. Aber die Einbringung, die Debatte, das war schon gekennzeichnet von einer gewissen Schärfe, insbesondere in Richtung des Koalitionspartners der Grünen.
Robert Habeck hat schon viel Irrsinn aus seinem Ministerium an die Öffentlichkeit geben lassen. Aber dieses Stück ist einfach unerträglich für uns.
Das ist ein Angriff auf das Eigentum der Menschen in diesem Land. Und die FDP muss an der Seite derjenigen stehen, die Eigentum besitzen, die etwas schaffen wollen in diesem Land.
Gehört haben wir da die Bundestagsabgeordneten Müller-Rosentritt und Schäffler, die ganz massiv für diesen Antrag argumentiert haben, der ja am Ende auch mit großer Mehrheit angenommen wurde vom Parteitag. Gab noch ein paar Änderungsanträge. An der Stelle auch interessant, dass sich Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende der FDP, da massiv eingebracht hat, auch in die Debatte noch mit kleinen Änderungen. Da wurde nichts Wesentliches. Die waren sich untereinander jetzt nicht uneins, das ist auch interessant, sondern wirklich, ich fand diese Debatte eine klare Abgrenzung in Richtung der Koalitionspartner.
Und ich glaube eben, das war eingepreist.
Ja.
Also das war durchaus von der Parteitagsregie auch so gewollt, zumal da ja keine Forderungen drinstehen, die in keiner Weise umgesetzt werden könnten. Da steht drin, dieser Gesetzentwurf stehe für die falsche Klima- und Energiepolitik der Grünen. Mhm. Und es heißt, dass man dogmatische Vorfestlegungen auf einzelne Technologien, planwirtschaftliche Regelungswut bis ins Detail und ignorante Überforderungen der Betroffenen nicht möchte. Das heißt, das ist ein scharfer Ton. Das ist aber eben, wie du sagst, in der Sache wenig konkret, was da rauskommen soll. Man muss noch mal dazu sagen, Frank Müller-Rosentritt, den wir als ersten von diesen beiden Tönen gehört haben, der ja auch, also das war, glaube ich, das einzige Mal, dass so scharf auch ein Koalitionsmitglied angegriffen wurde auf diesem Parteitag. Der kommt aus Sachsen und der hat eben sehr argumentiert mit der Situation der ostdeutschen Hauseigentümer, die eben alle zu einer ähnlichen Zeit, oder nicht alle, aber sehr viele eben in der Nachwendezeit, erstmal groß investiert haben Und das heißt, das sind die Leute, die jetzt in alle einer ähnlichen Situation sind und wo es eben für viele besonders schwierig ist. Und das ist unheimlich gut angekommen. Beide haben für diesen ja eher zahmen Parteitag ungeheuren Applaus bekommen. Das fand ich auch eben sehr interessant, aber das war eben auch das eine gesetzte Ventil sozusagen für die Emotionen der Partei. Es gab noch ein weiteres, nämlich die Atomkraft, wo wir vorher Anträge gelesen hatten und wo ich zumindest dachte, aha, wie will man jetzt überhaupt damit umgehen, weil man den Atomausstieg vermeiden wollte, noch verhindern wollte und der ist ja nun geschehen. Das hat man dann umgedeutet und es wurde auch etwas weniger revoluzerhaft als ursprünglich von den Antragstellern angedacht.
Ja, im Grunde, also es gab verschiedene Anträge zum Thema Atomkraft und man muss dazu wissen, dass die Einstellung diesbezüglich innerhalb der FDP schon seit vielen, vielen Jahren breit ist. Es gibt diejenigen, die den Atomausstieg damals durchaus unter Angela Merkel aus Überzeugung mitgetragen haben, auch weil sie sagen, Atomkraft ist schlichtweg nicht versicherbar und deshalb ist es nicht marktwirtschaftlich, sie umzusetzen. Und dann gibt es aber diejenigen innerhalb der Partei, die absolut davon überzeugt sind. Und dementsprechend gab es auch einen Antrag, der für den Neubau von Atomkraftwerken in Deutschland argumentiert hat. Das ist aber in der Partei nicht mehrheitsfähig und das hat sich auch auf diesem Parteitag wieder gezeigt. Nichtsdestotrotz wird nahezu auf jedem Parteitag in irgendeiner Form über Atomkraft diskutiert. Und rausgekommen ist jetzt die konkrete Forderung, ein Moratorium zu machen für den Rückbau, um es weiterhin möglich zu machen, die Kernkraftwerke, die jetzt vom Netz genommen wurden, und möglicherweise auch die drei weiteren, die letztes Jahr vom Netz genommen worden sind, um die in einer Notsituation in diesem Winter wieder anfahren zu können, um damit sozusagen eine Stromreserve zu haben. Und was du gesagt hast zum Thema Ventil, ich fand das auch wirklich bemerkenswert. Wir haben uns ja anderthalb Tage auf diesem Parteitag so ein bisschen gelangweilt auch zwischendurch, weil auch der Leitantrag, der vorher eingebracht wurde und beschlossen wurde.
Darf ich den Titel vorlesen?
Ja, bitte.
Ja zu mehr Wohlstand, nutzen wir die Energie der Krisenbewältigung für ein ambitioniertes Innovations- und Wachstumsprogramm. Das ist erstens sehr griffig und zweitens, man muss von einem Leitantrag nicht verlangen, dass er überraschend ist, aber das ist nun tatsächlich etwas, was man in jedem Parteitag bisher hätte überschreiben
können. Ich würde vorschlagen, wir lassen uns kurz von Generalsekretär Bijan Dzirsaray die Inhalte vorstellen.
Wir fordern im Leitantrag an diesem Parteitag ein Wachstums- und Innovationsprogramm. So etwas wie eine Fitnesskur für den Standort Deutschland. Deswegen beleuchtet dieser Antrag auch eine große politische Bandbreite, Infrastruktur und Planungsbeschleunigung, künstliche Intelligenz, Bildungs- und Aufstiegschancen, den Sozialstaat und die Fachkräftezuwanderung. So zeichnen wir ein Leitbild für eine neue wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik.
Ja, und genauso leidenschaftlich wie Dzirsaray hier die zahlreichen Inhalte vorgestellt hat, wurde dann eben auch über diesen Leitantrag debattiert, will sagen, das war wirklich nicht leidenschaftlich. Und ich kenne die FDP eben als Partei, die über Inhalte intensiv streitet. Deshalb mag ich die Parteitage der Partei auch so gerne, weil das aus Politik-Nerd-Perspektive einfach total interessant ist. Das heißt nicht, dass man das inhaltlich toll finden muss, was da diskutiert wird, aber einfach zu sehen, diese innerparteiliche Demokratie, ich finde das sehr spannend. Nur, das ist halt total lange nicht passiert, bis Samstagabend dann dieser Dringlichkeitseintrag eingebracht wurde und es super emotional wurde in der Debatte und dann eben bei der Atomfrage durchaus auch kontrovers diskutiert wurde. Und ich glaube, das war eben ganz wichtig, um das, was wir vorher besprochen haben, diese Unzufriedenheit, die da ist, um dafür eben doch irgendwie einen Raum zu schaffen, dass sich das mal Bahn brechen kann, ohne dass sich das gegen die Parteiführung richtet, sondern es richtete sich dann eben gegen den Koalitionspartner. Das, was da inhaltlich besprochen wurde, inwieweit das dann tatsächlich praktisch umsetzbar ist, also sowohl bei den Heizungen als auch bei der Atomfrage, steht da nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
Ja, aber das ist kein Zufall, glaube ich, dass das gerade diese Themen waren, wo das auch sein musste, dass in der Weise darüber diskutiert wird, weil diese Energiefragen total emotionalisierbar sind, total wichtig sind für Liberale. Und das ist auch eine tatsächlich liberales Menschenbildfrage, glaube ich, die dahinter steht. Das ist so diese Vorstellung, die Menschheit hat es noch immer geschafft, mit ihren Krisen umzugehen. Wir werden in der Lage sein, also Innovation und Marktwirtschaft, das heißt mit den Regeln, den Anreizen der freien Marktwirtschaft wird Innovation entstehen. Und das sind eben Dinge, die sich gerade bei der Energie besonders niederschlagen. Und das ist eben auch etwas, was dieses Beharren auf der Technologieoffenheit so unheimlich nötig macht aus einer liberalen Weltsicht. Deswegen, glaube ich, ist das auch überhaupt nicht umstritten. Und das, was ich aber eben dann schwierig finde, ist, dass sich das manchmal vermischt mit einem, wenn wir das Technologie offen halten, zum Beispiel mit den E-Fuels, dann können wir ja sagen, das wird schon mit den E-Fuels klappen und deswegen müssen wir jetzt gar nicht groß was verändern und den Verbrennermotor nicht in Frage stellen, auch wenn eigentlich klar ist, dass man mit E-Fuels nicht so weit kommen wird, dass da viel für den Verkehr übrig bleibt. Genauso die andere Frage, Kernfusion. Das passt total zu dieser liberalen Vorstellung. Es wird uns gelingen, über Innovation, über die Anreize des Marktes und die Notwendigkeiten, da etwas Neues zu erfinden. Nur ist jetzt auch eigentlich bekannt, dass das mit der Kernfusion jetzt erstmal nicht so schnell so wahrscheinlich ist. Und da vermischen sich dann diese zwei Zugänge, wobei man, glaube ich, schon der FDP zugutehalten muss, dass es nicht die ganze FDP ist, die sagt, ach so, deswegen müssen wir nichts mehr machen. Das ist nur ein kleiner Teil, der aber eben manchmal das dann auch so antextet, sodass es so rüberkommt.
Ja, das würden ganz viele in der Partei natürlich absolut von sich weisen. Und auch diesen Parteitag wurde ja immer wieder betont, natürlich müssen wir Klimaschutz machen. Und mit Blick auf die Technologieoffenheit, ich habe da auch im Vorfeld mit vielen Mitgliedern der Partei drüber gesprochen. Ich finde das auch problematisch, weil wenn du dann, also du kannst ein noch so zukunftspositives Weltbild haben, wenn du dann aber aus der Wissenschaft gesagt bekommst, also das ist aber unrealistisch. Und das sehen wir bei den E-Fuels. Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt das, Fraunhofer-Institut sagt es, wir werden nicht genug E-Fuels haben, um im Pkw-Bereich einen Beitrag zu leisten. Im Bereich Kernfusion sagen alle Fachleute, das werden wir wahrscheinlich irgendwann schaffen, aber sicherlich nicht bis 2030. Und die Forschungsministerin sagt aber, in 10 Jahren haben wir voraussichtlich einen Kernfusionsreaktor.
Und das ist das Problem.
Genau. Es ist eine total super Idee und auch total richtig und wichtig, an diesen Fortschritt zu glauben. Nur kann man darauf tatsächlich konkret Politik aufbauen. Und zwar in einer Situation, wo wir durch die Klimakrise bedroht sind und es alles total schnell gehen muss. Können wir jetzt hoffen, dass Miraculix uns irgendwann tatsächlich einen Zaubertrank braut, mit dem wir da durchkommen?
Was ich schon verstehe, ist, dass es diesem liberalen Weltbild widerspricht, zu sagen, und das klappt ja eh nicht.
Ja.
Die Frage ist dann eben, welche Folgen man daraus zieht. Genau. Und die Folgen, die hier verschriftlicht sind, ist vor allem, dass man zum Beispiel bei der Kernfusion in Forschung investiert. Wunderbar. Die andere Frage ist eben die, ob man dann in Aussicht stellt, wir werden in 10 Jahren haben und so weiter, weil das ja wieder Verhalten steuert, weil das eben wieder dazu führt, dass man glaubt, man müsse anderes nicht machen. Und wie gesagt, das würde ich jetzt auch gar nicht der FDP als Partei unterstellen, aber das kommt eben immer wieder durch.
Ja, und das finde ich gerade in der Klimapolitik eben ein großes Problem, wenn man immer die Dinge kommuniziert, die dazu führen würden, dass sich gar nicht so viel ändern muss. Das mit dem Verbrenner, das geht alles weiter, weil wir da E-Fuels reinpumpen. Das gibt ja das Signal, okay, es kann alles so bleiben, wie es ist. Und das, finde ich, ist für die öffentliche Wahrnehmung ein enormes Problem, weil es wird nicht alles so bleiben können, wie es ist. Die Klimakrise bringt von außen die Notwendigkeit zu Veränderungen. Und das muss eben auch ehrlich artikuliert werden, auch von politischer Seite. Und dass die FDP da immer die Partei ist, die ja nicht beispielsweise die Balkonkraftwerke für sich in Anspruch nimmt als total wunderbares emanzipatorisches Projekt für die Einzelperson, weil man dadurch eine gewisse Energieunabhängigkeit bekommt. Nee, das liegt bei den Grünen, das fasst die FDP deshalb nicht an, weil sie nicht glaubt, dass es auf sie einzahlt. Sie fasst die Kernfusion an, die aber im Moment ein völlig unrealistisches Projekt ist. Und das finde ich echt schwierig.
Wobei es eben auch da wieder drauf ankommt, wem man zuhört gerade. Also zum Beispiel in der Heizungsdiskussion kam immer wieder von verschiedenen Leuten, man sollte jetzt auf keinen Fall Leute motivieren, sich eine Gasheizung anzuschaffen, weil das wird einfach zu teuer. Oder eben auch bei E-Fuels gibt es viele, die einfach sagen, naja, aber schadet ja nicht, wenn wir es ermöglichen, wenn wir eben nicht auf den Verbrenner als solchen setzen. Mhm. Also das heißt, das ist ja keine, das, wie gesagt, das lässt sich eben nicht für die FDP in dem schwierigen Sinn verallgemeinern. Es kommt nur oft so rüber.
Ja, es kommt oft so rüber und beispielsweise auf dem Parteitag ja auch beschlossen, dass man den Emissionshandel im Bereich Gebäude und Verkehr eher auf europäischer Ebene umsetzen möchte, eben weg vom nationalen Preis hin zu einem europäischen Emissionshandel, ETS2 schon ab 2024, regulär kommt er ab 2027, Parteitagsbeschluss, also 24. Gestern in der ARD stellt sich Parteichef Christian Lindner dann hin und sagt, nee, das ist aber unrealistisch.
Ah ja.
Ups, das finde ich dann schon bemerkenswert, wenn unmittelbar nachdem der Parteitag das beschlossen hat, der Parteichef das wieder abräumt an der Stelle. Das lässt klimapolitisch, finde ich, dann auch wieder Fragezeichen dastehen, wie ernst das Ganze denn dann doch gemeint war.
Wobei man auch noch mal dazu sagen muss, dass man auch der FDP das zugestehen muss, was alle anderen Parteien für sich in Anspruch nehmen, nämlich, dass die Partei natürlich immer weiter gehen darf als der Koalitionsvertrag.
Selbstverständlich. Aber wir haben ja gerade über die Projekte gesprochen, wo auch unwahrscheinlich ist, dass sie kommen. Und da sagt Christian Lindner nämlich nicht, Kernfusion, ja, müssen wir mal gucken. Sondern da sagt er, ja, geil. Das ist jetzt paraphrasiert inhaltlich. Das hat er nicht wortwörtlich gesagt.
Genau.
Wollen wir noch über die Dinge sprechen, über die nicht gesprochen wurde? Sowas wie?
Ja, mir ist eigentlich nur eine Sache aufgefallen. Die FDP stellt den Justizminister. Und die FDP, wir hatten eben auch von Freiburg geredet und so, die FDP hatte auch mal einen starken, über die Bürgerrechte innenpolitischen Schwerpunkt. Und das gibt es alles noch. Ich fand trotzdem beachtlich, dass der einzige Antrag, der mir zumindest aufgefallen ist, der wirklich in diesem Recht- und Innenbereich auch mit Überschrift und Hauptthema liegt, die Fachkräfteeinwanderung ist. Was ja jetzt gerade in diesem Bürgerrechtsrecht und Innenbereich sozusagen halb daneben ist. Das ist ja eigentlich eine andere Frage. Die Fragen werden immer wieder angesprochen. Es gibt im Leitantrag einen Punkt zur Cybersicherheit und anderes mehr. Aber das habe ich mich so gefragt, ob das vor ein paar Jahren hätte passieren können, dass in 303 Seiten eines Antragsbuches es diese Leerstelle ja dann eben nicht nur im Antragsbuch, sondern auch in den Diskussionen des Parteitages gibt. Sind hier noch andere Leerstellen aufgefallen?
Ich frage mich gerade, wo du das sagst, ob das vielleicht auch daran liegt, dass man in dem Themenbereich sich gar nicht so stark von den Koalitionspartnern abgrenzen muss.
Das tut es sicherlich. Wie gesagt, die FDP stellt den Justizminister. Ja. Man kann also nicht sagen, das Thema wäre ihr egal. Das zeigt aber eben auch noch mal, wie diese Themensetzung passiert. So ungefähr, das läuft eh. Aber man hätte ja über Chatkontrolle oder weiß ich nicht, es hätte ja Themen gegeben, die man hätte ansprechen können. Das war mir nur aufgefallen. Das fände ich mal interessant, einfach die nächsten Jahre zu beobachten, wie sich das entwickelt, weil das doch ja ein wesentliches Standbein dieser Partei eigentlich auch ist. Auch wenn man das Personal anschaut, gibt es ja auch genügend Leute, die dafür wirklich stehen.
In der Tat. Ich habe das gerade so formuliert, weil das wieder für die These sprechen würde, dass das bei den Delegierten auch das Bedürfnis einfach so groß war, sich von den Koalitionspartnern abzusetzen, dass das vielleicht einfach die Themensetzung entsprechend dann auch gestaltet hat. Weil wir hatten ja noch ein Thema, wo wir auch eine starke Abgrenzung nochmal gesehen haben, sowohl in Lindners Rede als auch dann in einem zusätzlichen Antrag. Das ist die Kindergrundsicherung.
Vor der Kindergrundsicherung nur einen Halbsatz. Hier stehen Sachen drin wie Endometriose. Da stehen Sachen drin wie Unterstützung für Eltern von Früh- und Totgeburten. Also es geht nicht nur um Abgrenzung vom Koalitionspartner. Ja, stimmt, aber die Kindergrundsicherung, ja, war einer. Und das eben in der doppelten Hinsicht. Ich hatte eben schon mal gesagt, das ist auch wieder was ganz zentral Liberales zu sagen, Aufstiegschancen unabhängig von der Herkunft. Und gleichzeitig gab es da aber einige Wortmeldungen, wo es wirklich, also das war außer Habeck, glaube ich, auch die deutlichste Abgrenzung von den Grünen, die stattgefunden hat, zu den Vorschlägen von Lisa Paus mit der Kritik, das sei noch zu unkonkret, sodass man das mit dieser hohen Zahl, 12 Milliarden, noch nicht beziffern könne. Und dann auch mit konkreten Angriffspunkten, zum Beispiel soll ja nach dem, was bekannt ist, sollen Sozialleistungen ja mit integriert werden in diese Kindergrundsicherung. Und da ist eben auch geplant, die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit zu integrieren, was eben teilweise dann auch kritisiert wurde, weil das eben bedeuten würde, dass es für diese Gruppe von Menschen und das heißt von Kindern eben dann auch mehr gäbe im Vergleich als bisher, was eben auch ein, wie es immer so schön heißt, Pull-Faktor sein könnte. Das heißt, das war eine wirklich konkrete Auseinandersetzung mit dem Koalitionspartner. Aber ich glaube, das war nicht nur das. Ich glaube, das sollte schon auch nochmal heißen, wir sind nicht böse, wir sind nicht gegen Kinder. Deswegen war das auch ein Antrag, der vom Vorstand eingebracht wurde und der einzige, der hochgemüllert wurde, wie man so schön sagt, also den der Parteitag auch wirklich erkoren hat, dass der wirklich diskutiert werden soll. Der ist danach sogar nochmal durch Abstimmung weiter nach vorne gezogen worden, damit er auch wirklich noch diskutiert wird. Also das heißt, ich glaube, das war tatsächlich der Partei auch wichtig, hier nochmal das Zeichen zu geben, wir wollen Kinder nicht links liegen lassen.
Eingebracht hat den Johannes Vogel, der stellvertretende Bundesvorsitzende, und der hat tatsächlich ja Lisa Paus ordentlich angegriffen.
Lisa Paus macht ihre Hausaufgaben nicht und die Schuld daran gibt sie Christian Lindner. Das ist doch ein Treppenwitz, liebe Freie Demokratinnen, Freie Demokraten.
Das war dann auch so eine Stelle, wo es ziemlich viel Applaus gegeben hat. Das ist nur ein Themenbereich, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Deshalb bin ich auf deine Einschätzung angewiesen. Wie schwierig wird es an der Stelle, dass die FDP und die Grünen und dann natürlich auch die SPD da an dieser Stelle wirklich zusammenkommen?
Das ist tatsächlich vermutlich vor allem eine Frage des Preises. Es steht im Koalitionsvertrag das, was der FDP auch besonders wichtig ist, nämlich, dass Leistungen zusammengefasst werden. Das ist gleichzeitig sehr schwierig, weil es im Prinzip bei den bisherigen Leistungen bleibt und damit haben die auch unterschiedliche Antragsvoraussetzungen. Also das ist eine Quadratur des Kreises, da ist mir noch völlig unklar, wie das überhaupt funktionieren soll. Dann will die FDP auf jeden Fall, dass das digitalisiert ist. Das weiß ich auch noch nicht richtig, wie das gehen soll, dass man da draufklickt in der App und dann diese ja wirklich anspruchsvollen Voraussetzungen da unterkriegt. Was der Vorteil wäre, ist auf jeden Fall, und das ist auf jeden Fall auch gewollt, dass der Staat mehr Pflichten hat, hinzuweisen darauf, was den Leuten eigentlich zusteht. So, das ist der Teil, der kommen soll. Das wollen alle. Und dann ist die Frage, wie weit darüber hinaus die bisherigen Leistungen, die, wie Herr Lindner immer wieder betont, ja gerade erst erhöht wurden, Kindergeld und Kinderzuschlag, diese Leistungen und andere Leistungen eben noch weiter erhöht werden und wie man das konstruiert. Ob man eben tatsächlich Sozialleistungen mit reinnimmt in diese Kindergrundsicherung, was dann zur Folge hätte, dass man mehrfach zum Teil sich mit denselben Anträgen innerhalb einer Familie auseinandersetzen müsste. Und andere Fragen mehr. Also da ist noch ganz viel offen. Das Ob ist, glaube ich, keine Frage. Nur kann sich hinter dieser ja erstmal relativ inhaltsarmen Überschrift völlig Unterschiedliches verbergen, je nachdem, mit wie vielen Mitteln das ausgestattet wird.
Das Ob ist keine Frage, aber das Wie, das ist irgendwie eine wunderbare Überschrift für all die Gesetzesvorhaben, die jetzt irgendwie noch kommen müssen. Ich sage nur Klimaschutzgesetz, Gebäudeenergiegesetz und noch vieles, vieles andere. Meinem Gefühl nach war dieser Parteitag irgendwie von zwei Dingen gekennzeichnet, nämlich einerseits zu zeigen, wir sind eine total solide Regierungspartei, wir nehmen das total ernst, was wir hier tun. Gleichzeitig haben wir auch Punkte, die uns enorm wichtig sind und wir versuchen uns auf die zu konzentrieren und uns nicht mehr so krass an den anderen abzuarbeiten. Das wiederum klappt bei bestimmten Fragen dann aber nur ganz bedingt. Wir haben es bei den Heizungsthemen gesehen und ich glaube, das wiederum ist dann auch gekennzeichnet vom Vorwahlkampf bzw. Wahlkampf. Darf ich nicht vergessen, am 14. Mai wird in Bremen tatsächlich schon gewählt.
Einem für die FDP sehr schwierigen Land.
Die letzte Umfrage sah die FDP jetzt bei 6% plus 1. Das ist der normale Schwankungsbereich von Umfragen. Also das kann alles und nichts heißen. Aber es wäre für die Partei schon sehr, sehr wichtig, da reinzukommen in den Landtag. Man versucht seitens der Parteiführung im Vorfeld schon so ein bisschen, ja, wenn nicht, dann ist das auch nicht so schlimm. Die Wahlen im Herbst sind viel wichtiger. Ich glaube, das wäre schon ziemlich schlimm für die, wenn die da nicht reingehen.
Ja, und die Wahlen im Herbst, das sind ja zwei Bundesländer mit auch durchaus unterschiedlichen Chancen.
Ja, also Bayern, da reinzukommen, die letzten Umfragewerte sahen nicht sehr gut aus, zwischen 3% und 5%. Man hat da natürlich die Schwierigkeit, dass die Freien Wähler eine große Rolle spielen, sogar Regierungspartei sind. Das macht es für die FDP total schwierig, irgendwie sich dann auch mit den eigenen Themen zu positionieren gegenüber den Freien Wählern und der CSU. Schwieriger Wahlkampf für Martin Hagen, der aber aus meiner Sicht ein sehr guter Spitzenkandidat ist, weil er die Zuspitzung vermag und die liberalen Themen irgendwie gut zu setzen vermag. Ich glaube, Hessen wird ein bisschen leichter, auch weil man sich da wunderbar an der schwarz-grünen Regierung abarbeiten kann im Landtag. Boah, muss man mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber wenn es schief geht, dann hängt nächstes Jahr halt total viel am Europawahlkampf. Ist Strack-Zimmermann jetzt Spitzenkandidatin? Das vertiefen wir vielleicht einfach, wenn die Liste im Januar beim Parteitag gewählt wird. Da können wir da nochmal ausführlich drauf eingehen. Und dann sind die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Da wird die FDP jetzt auch keinen Hering vom Teller ziehen. Das wird schwierig vor der nächsten Bundestagswahl 2025.
Ja. Am Wochenende hat man versucht, sich dafür aufzustellen.
Damit machen wir einen Punkt in Sachen FDP und haben noch viele Fragezeichen in Sachen Energiepolitik offen. Das haben wir in diesem Podcast ja auch rausgearbeitet. Ein paar von diesen Fragezeichen wollen wir im Politik-Podcast diskutieren und zwar live am 16. Mai in Greifswald. Das wird eine Abendveranstaltung in einem sehr, sehr schönen Hörsaal der Uni und wir laden ganz herzlich dazu ein. Es gibt kostenlose Tickets. Wer also kommen möchte, der findet alle Infos dazu im Netz unter deutschlandradio.de/Veranstaltungsliste. Und jetzt haben wir direkt schon mal den nächsten Hinweis, und zwar auf den nächsten Politik-Podcast. Der kommt von Wladimir Balzer.
Hey, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Kurz vor dem 1. Mai interessiert uns, wie der Osten arbeitet oder wie er nicht mehr arbeitet. Wie die Brüche in Arbeitsbiografien, in Familien eingegriffen haben und wie dieser Punkt die politische Landschaft bis heute prägt. Im Osten der Republik. Arbeit war ja zu DDR-Zeiten konstitutiv für das soziale Leben und den Zusammenhalt. Das fiel, wir wissen es, Anfang der 90er, Mitte der 90er, für viele Millionen Menschen weg. Und heute im Jahr 2023, also viele, viele Jahre später, leiden Regionen immer noch unter diesen Brüchen, unter diesen Einschnitten oder bauen sich eben was Neues auf. Wie erlebt ihr das? Wie hat das auch ihr politisches Verständnis geprägt in den letzten Jahren? Wie, war das für die Eltern oder die Freunde oder Bekannte oder Nachbarn? Und wie ist es vielleicht als Westler? Wie hat man das erlebt, die Geschichten aus dem Osten? Wie nimmt man das wahr? Warum tickt der Osten eigentlich immer noch anders, politisch gesehen? Und natürlich, wie haben die Chatnachrichten eines berühmten deutschen Medienmanagers reingehauen? Und ja, tut die Bundespolitik eigentlich genug, um Ausgleich zu schaffen zwischen Ost und West? Erzählen Sie uns davon, erzählt uns davon mit einer Sprachnachricht. Am besten über Signal oder WhatsApp 0160 9130 7007. Und wenn ihr uns die Nachricht schickt, dann bitte auch noch mit dem Hinweis, ob wir sie im Podcast verwenden dürfen. Also, ich freue mich.
Das dann also der nächste Politik-Podcast. Das hier war Folge 313 über den Bundesparteitag der FDP mit Gudula Geuter und Ann-Kathrin Büsker. In der Regie hat Ralf Seidler uns die Töne eingefahren und die Mikrofonregler bedient. Und die redaktionelle Mitarbeit kommt von Moritz Metz. Danke und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.